Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, bestes Wetter. Wir schauen direkt in die Sonne hier aus unserem Aufnahmestudio, wenn wir den Rollo nicht runterlassen, was wir heute mal nicht getan haben. Das heißt, wenn jetzt die Feuerwehr fährt, dann wird man das auch hören. Aber Sonne heißt auch gleich hinaus in die Natur. Und dann kommt ganz elegant der Schwung zu unserem heutigen Thema, Heimat.
Na, was für eine Einleitung.
Wahnsinn, ne? Also völlig verrückt. Aber habe ich natürlich mir auch nur abgekupfert, und zwar deshalb, weil du mit zwei Kolleginnen, mit einer Kollegin und einem Kollegen ein ausführliches Interview geführt hast mit dem neuen bayerischen Heimatminister und Finanzminister. Was ist wichtiger, Heimat oder Finanzen?
Je nachdem, mit wem man gerade das Interview führt, natürlich ist der Finanzminister der wichtigere Titel. Das ist auch der einzig legitime. Heimat ist ja im Grunde nur eine Unterabteilung von dem Finanzministerium. Aber wir haben tatsächlich mit Albert Füracker nur über die Heimat gesprochen. Und da hat er ganz viel zu sagen, weil er auch ein sehr bodenständiger Mensch ist. Er wohnt im Landkreis Neumarkt in der Gemeinde Luppburg, die schon wahrscheinlich kaum einer kennt. Ist nahe von Passberg, das auch nicht alle kennen. Und in Luppburg selbst wohnt er noch in Degerndorf. Das ist ein ganz, ganz kleines Dorf mit, ich glaube, 300 Menschen, die dort leben. Und dort hat er in der Tat einen Bauernhof bewirtschaftet, bis er eben dann in den Landtag einzog und hauptberuflich Politiker wurde. Und das ist auch seine Heimatscholle. Das hat er ganz, ganz oft betont. Da kommt er her, da fühlt er sich wohl und da geht er auch immer wieder hin. Also er ist sicherlich einer der bodenständigsten im Kabinett Söder.
Er war auch ein bisschen so mit so einer naiven Vorstellung von Heimat, habe ich den Eindruck gehabt, auch in dem Interview, so in die Richtung, ja natürlich, Heimat extrem wichtig, er lebt es sicherlich auch, das will ich ihm überhaupt nicht abstreiten, aber es geht ja um solche Themen, wie kann man Heimat erhalten, also das Thema Flächenfraß habt ihr angesprochen, das ja wirklich im Moment ein ganz, ganz großes Thema ist, von den Grünen auch mit angestoßen, Bund Naturschutz mit dabei, Landesbund für Vogelschutz mit einem Volksbegehren, was sie anstoßen wollen. Und da sagt halt der Führer, ja, es wird doch wohl keinen Bürgermeister geben, der seinen eigenen Heimatort oder die eigene Heimat zerstören will. Aber das ist doch Blödsinn.
Das ist totaler Blödsinn. Das haben wir ihm auch mehrfach unter die Nase gerieben. Aber das sind wir schlicht und einfach anderer Meinung als der Heimatminister. Er hat das politische Sagen. Sein Credo lautet, und da macht sich die CSU, glaube ich, viel zu leicht, wir lassen, wie du es angedeutet hast, die Bürgermeister vor Ort entscheiden, weil die am allerbesten wissen, was ihrer Gemeinde und ihrer Fläche sozusagen zuzumuten ist. Und im Prinzip hat Albert Füracker ein Plädoyer gehalten für den Bau von Gewerbegebieten nahe der Autobahn, also an den Autobahnausfahrten, sind genau diese hässlichen Gewerbegebiete, die ja jeder bemängelt und kritisiert, wenn er eben vorbeifährt, weil sie unser Bayern, unser Franken, unsere Landschaft verschandeln. Aber Füracker meint, das sei noch die verträglichste Lösung. Es entsteht wenig Verkehr, weil eben direkt an der Autobahn gelegen, und es sei für die Gemeinden zumutbar, weil es ihren Ortskern nicht betrifft und verschandelt. Man kann diese Haltung haben. Ich persönlich würde mir von einer Partei, die für sich beansprucht, zu wissen, was für die Menschen in Bayern gut und das Beste ist, schon wünschen, dass er da steuernd eingreift und genau den Bau solcher Gewerbegebiete schlicht und einfach verhindert und reglementiert.
Ja, also solche Gewerbegebiete, also ich persönlich könnte ja noch mich anfreunden mit Gewerbegebieten, die eben eher an den Autobahnen als sonst wo liegen, aber es findet ja beides statt. Also wir kriegen Riesengewerbegebiete an den Autobahnen, und jetzt kann ich so ein bisschen als Kommunalpolitiker wirklich auch von einer sehr kleinen Gemeinde mit 12.000, 13.000 Einwohnern sprechen. Was beschäftigt uns permanent? Ausweisung von Wohngebietsflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen und die Diskussion, dass jeder Discounter, jeder Supermarkt oder jeder Anbieter, der in so eine Kleinstadt kommen will, immer auf die grüne Wiese bauen. Genau. Wir bekommen nichts in die Altstädte hinein. Das ist ein Riesenthema. Und da habe ich keinerlei, ich glaube nicht, dass wir genug Unterstützung von der Politik bekommen. Ich will es vielleicht noch an einem anderen Beispiel festmachen. Wir haben ja sowas wie eine Regionalplanung, wo ja im Prinzip festgelegt wird über Klein-, Mittel- und Oberzentren, wer für was geeignet ist. Und wenn man sich an diese Regionalplanung halten würde, dann dürften viele Gemeinden bestimmte Flächen gar nicht für die Dinge ausweisen, die sie im Moment ausweisen. Fakt ist aber, sie tun's, und die Nachbargemeinden sind dann aufgefordert, Stellungnahmen dazu abzugeben. Mhm. Und der Stadtrat von Bad Windsheim hat zwei, drei Mal schon bei den Nachbargemeinden dagegen gestimmt, was zu riesigen bösen Blut führt, logischerweise, genau. Weil eigentlich eine Kommune der anderen Kommune, vor allem wenn die gerade mal 10, 15 Kilometer entfernt ist, nicht vorschreiben kann, was sie zu tun hat. Und die Regionalplanung, die steht halt faktisch nur auf dem Papier. Und deswegen sage ich auch zu dem Minister, ihr setzt das ja überhaupt nicht um, was ihr jetzt großmündig im Moment ankündigt. Und das verärgert mich auch ein bisschen.
Kann ich verstehen, aber es ist halt für den Wahlkampf, der längst hier in Bayern begonnen hat, eine vergleichsweise komfortable Position, mit der man ganz gut durchkommt, indem er eben sagt, ja, wir lassen die Ebenen, die tatsächlich zuständig sind, Landräte und Bürgermeister eben und die Gemeinden entscheiden, dass am Ende dann ein Flickenteppich rauskommt in Bayern, den ich mir zumindest nicht wünsche, nimmt man sozusagen als Kollateralschaden billigend in Kauf. Ich kritisiere diese Gewerbegebiete an Autobahnen deshalb, weil ich eben neben diesem zweifelsohne positiven Effekt, dass dort wenig Zusatzverkehr entsteht, eben genau sehe, dass das passiert, was du gerade auch skizziert hast. Dort ist dann relativ schnell der Aldi und der Lidl, dort ist relativ schnell die Tankstelle mit dem Burger King oder McDonald's nebendran. Das heißt, das werden selbst dann eigene kleine Zentren, die dazu führen, dass die Innenstädte, und um die geht's ja, die Dorfkerne, die teilweise ja wirklich verlassen sind, und wo die Geschäfte aufgeben müssen, die Geschäftsinhaber, dass die eben weiter veröden. Und das ist der Kritikpunkt, den ich habe. Und da würde ich mir einfach eine mutige landespolitische Entscheidung wünschen, die insgesamt nach einer Phase, wo es sicherlich ruckelt und Kritik gibt, glaube ich, unserem Freistaat gut tun würde.
Ja, und ganz Ähnliches erleben wir wirklich auch beim Ausweisen der Wohngebiete. Also wir stehen ständig unter dem Druck, neue Wohngebiete ausweisen zu müssen, weil uns die jungen Familien, die jungen Menschen auch sagen, wenn ihr das nicht macht, dann ziehe ich ins Nachbardorf. Und dann haben wir ja auch noch den Wettbewerb, dass wir, umso größer die Stadt ist, umso teurer der Baugrund wird und zum Teil Dörfer inzwischen gewuchert sind drumherum. Die haben die 4-, 5-, 6-fache Größe erreicht von dem, was sie ursprünglich mal waren. Und da reden wir jetzt nicht vom Ballungsraum München, sondern wirklich hier tiefes Westmittelfranken. Aber wenn ich dann halt für 60-70 Euro voll erschlossenes Grundstück Quadratmeter kaufen kann oder noch weniger Geld, dann sind das schon Argumente. Und eigentlich muss hier die Politik meiner Meinung nach hier ganz klar eingreifen, wenn sie es mit dem Flächenfraß denn wirklich ernst meint.
Sehe ich genauso, aber da erkenne ich keine Anzeichen. Ich habe den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder am vergangenen Montag gehört beim IHK-Empfang, 175 Jahre IHK Nürnberg, und da hat er unter anderem ein flammendes Plädoyer gehalten für die Förderung des Eigenheimbaus, was ja grundsätzlich nicht falsch ist, aber mit eigenen Prämien, die der Freistaat Bayern ausweisen möchte und auszahlen möchte an junge Familien unter anderem. Ich glaube, wir werden da noch eine viel größere Zersiedelung erleben, als es momentan der Fall ist, und ich halte es für insgesamt, wenn man es ganz langfristig betrachtet, auf 20, 30 Jahre vielleicht sieht, für eine gefährliche Entwicklung. Aber das Denken von Politikern ist in der Regel eben auf Legislaturperioden beschränkt, bei Markus Söder ganz konkret auf 10 Jahre. Und wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Deswegen ist es wohl nicht zu erwarten, dass man diesen langen zeitlichen Horizont überhaupt ins Auge fasst.
Ja, aber Söder macht ja auch in vielerlei anderer Hinsicht Furore, was jetzt so Flächenfraß, Flächenverbrauch oder Naturschutz betrifft. Also Abstand nehmen von der Skischaukel am Riedberger Horn. Ich glaube, das ist eine der größten Überraschungen für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich auch da wieder sehr, sehr viel einfach taktisches Kalkül dahinter sehe und nicht die Ernsthaftigkeit. Aber auch dritte Stadtbahn in München. Also er nimmt alle heiklen Themen im Moment aus der politischen Diskussion raus.
Deswegen überrascht es mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sein Masterplan ist, die absolute Mehrheit für die CSU erringen zu wollen am 14. Oktober. Und diesem Plan ordnet er alles andere unter. Und insofern ist das Riedberger Horn, eine geplante Skischaukel, die er als Finanzminister noch munter befördert hat, zumindest habe ich das damals so verstanden, plötzlich vom Tisch. Er hat sich den Frieden in den beteiligten Gemeinden teuer erkauft. Die Bürgermeister bekommen jeweils rund 10 Millionen, die in Infrastrukturmaßnahmen jenseits dieser jetzt eben nicht zu bauenden Skilüfte hineinfließen werden. So kann man ein Problem lösen. Es sind im Grunde fast alle zufrieden. Naturschutzverbände bleiben bei ihren Klagen, aber das ist eher von symbolischer Bedeutung.
Na gut, er nimmt ja die Fläche nicht aus diesem Alpenschutz.
Aus dem Alpenschutzplan, also genau.
Er lässt sich natürlich komplett die Hintertür offen,
so ist es, genau.
Was er nach der Wahl machen wird, oder er guckt halt dann, wie die Bürger dort reagieren.
Es spielt aber in der öffentlichen Wahrnehmung ja keine Rolle. Da ist es eben so, dass das Riedberger Horn abgearbeitet ist. Insofern ist es draußen. Das spielt im Wahlkampf eben keine Rolle. Gleiches gilt dann für die Stadtbahn am Münchner Flughafen. Und er hat ja schon begonnen, alles, was sozusagen eine Last sein könnte, für die CSU auszuräumen. Und man kann das ja ganz wertfrei mal als clever bezeichnen. Ideologisch bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es ist ihm schlicht und einfach egal, was sachlich dahinter steht. Für ihn zählt dieses Thema, ich möchte mit einer absoluten Mehrheit diesen Freistaat auch nach dem nächsten Wahltermin regieren.
Was glaubst du, warum funktioniert das eigentlich so gut? Also du liest gerade, es liegt auch vor dir das Buch, also unsere Zuhörer können es nicht sehen, aber du liest gerade eine Biografie über Markus Söder.
Genau.
Also, du hast vorhin ja selber gesagt, 51 Jahre und schon die Biografie auf dem Markt, Respekt. Also überraschend, können nicht viele von sich behaupten wahrscheinlich, zumindest bayerische Politiker auf jeden Fall nicht. Aber warum funktioniert das so gut, dass du zum Beispiel jetzt, nehmen wir nochmal das Riedberger Horn, 10 Millionen für die zwei Kommunen oder für jede der Kommunen für den Ausbau des naturnahen Tourismus. Und es gibt ja ganz, ganz viele Gemeinden in Bayern, die diesen naturnahen Tourismus auch gerne betreiben würden oder schon betreiben. Die mussten das aus eigener Kraft stemmen. Jetzt schüttet man da mal 20 Millionen hin. Ich glaube, so ist, wenn ich das richtig zusammengezählt habe, schüttet man 20 Millionen hin. Und alle anderen halten still in der Hoffnung, dass sie auch was bekommen. Oder warum funktioniert es eigentlich? Müsste es ja auch in der Hinsicht einen kleinen Aufschrei geben.
Ja, den Aufschrei gibt es deshalb nicht, weil ich glaube, dass die findigen Landräte in Bayern natürlich wissen, wie sie künftig vorgehen werden. Ich will nicht sagen, dass der Freistaat dadurch erpressbar geworden ist, aber es ist schon so, dass momentan angesichts der Finanzlage auch es relativ leicht ist, Zugeständnisse an bestimmte Gemeinden und Regionen zu machen, um sich damit buchstäblich Frieden zu erkaufen. Und das wird vielleicht auch ein politisches Prinzip sein, das wir die nächsten Wochen und Monate verfolgen werden. Deswegen halten die jetzt alle still. Es hält ohnehin jeder still. Ich bin nicht ganz im Bilde, aber wir haben, meine ich, 71 Landräte in Bayern. Ich würde mal behaupten, dass rund 60 plus X davon der CSU angehören. Logischerweise halten die still, wenn einer jetzt zur Palastrevolte aufruft gegen den Ministerpräsidenten. Das würde ihm nicht gut bekommen und das wissen die alle. Also ich zitiere vielleicht aus dieser Söder-Biografie. Ich finde den Satz sehr schön. Er steht in der Einleitung, die Biografie heißt Politik und Provokation, geschrieben haben es zwei Kollegen der Süddeutschen Zeitung, Roman Deininger und Uwe Ritzer. Und einer der Sätze auf den ersten Seiten hat mir sehr gut gefallen. Markus Söder ist schamlos und er ist clever. Er ist schamlos clever. Dann geht's weiter. Diese furchterregende Kombination hat ihn weit gebracht. Und so könnte man jetzt munter weiter zitieren. Ich glaube, das trifft's. Markus Söder ist schamlos clever. Er ist ein hochintelligenter Mensch. Aber er hat auch wenig bis keine Schmerzgrenzen. Und das zeichnet seinen Politikstil bislang aus und wohl auch weiterhin.
Ja, und für die Wahlen im Herbst schaut es ja wahrlich gar nicht schlecht aus. Die letzte Umfrage, zumindest von der Augsburger Allgemeinen durchgeführt, sieht ja die FDP unter der 5%-Hürde und damit die CSU wieder mit der absoluten Mehrheit.
Absolute Mehrheit der Sitze, muss man immer sagen. Also die Umfrage sah die CSU bei 44,5%, aber weil eben weder Linke noch FDP in den Bayerischen Landtag einziehen würden, gemäß dieser Umfrage, würde es für die absolute Mehrheit der Sitze der CSU reichen. Das ist die Benchmark für Markus Söder und daran arbeitet er. Die AfD ist momentan noch bei diesen Umfragen bei rund 11%, ungefähr gleich auf mit den Grünen. Die SPD liegt bei knapp 15%. Ich glaube, so das Ziel ist es schon, die AfD auch noch auf dem einstelligen Prozentwert herunterzudrücken. Und wenn ihm das gelänge und man davon ausgehen kann, dass AfD-Stimmverluste sich bei der CSU dann positiv bemerkbar machen, kann er diesem Ziel, das vor wenigen Wochen, als die Ära Seehofer dem Ende entgegendämmerte, noch für ausgeschlossen und unmöglich erachtet wurde, kann er seinem großen Ziel tatsächlich sehr, sehr nahe kommen.
Ja, wir werden ja auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben, aber ich würde noch mal ganz gerne den Bogen zurückschlagen, nochmal zu dem Flächenfraß, weil mir jetzt noch was eingefallen ist. Und zwar spezifisch Nürnberg haben ja wir auch eine völlig überraschende Entwicklung erlebt. IKEA an der Regensburger Straße mit ganz großer Fläche, auch die Diskussion, braucht es einen zweiten IKEA neben Fürth, Poppenreuth und so weiter und so fort, welche Flächen in den Reichswald wieder hineingeschlagen werden, Zusatzstraßen, also alles fertig geplant, ich glaube 2 Jahre Planungszeitraum. Und jetzt sagt IKEA, puh, also wir ändern unser Geschäftsmodell. Wir gehen eigentlich wieder ein Stück weit zurück in die Städte, weil der Onlinehandel bei uns so stark zunimmt, dass wir eigentlich Showräume brauchen, also wo wir unsere Sachen zeigen können, aber die Leute in die Zukunft blickend zukünftig weniger selbst nach Hause transportieren werden, war ja mein klassisches Prinzip von IKEA, sondern lassen es sich nach Hause bringen.
Ich bin ja hin und her gerissen angesichts dieser Entscheidung, die mich wirklich überrascht hat, weil die Pläne für den Standort an der Regensburger Straße, die lagen ja schlicht und einfach vor, die waren im Grunde auch genehmigt. Eingriff in den Reichswald, muss man fairerweise sagen, hätte es kaum gegeben, weil es eine Bestandsfläche als Gewerbegebiet ist. Es war alles bereitet und jetzt kehrt IKEA davon wirklich fast total ab. Sie wollen es zumindest tun. Der Nürnberger Stadtrat wird sich in einem Dringlichkeitsantrag damit befassen. Bin sehr gespannt, wie die Stadträte dazu stehen. Ein weinendes Auge habe ich deshalb, weil natürlich dieser zunehmende Onlinehandel einen schon ein bisschen irritieren muss. Ich bin schon ein Freund davon, dass in den Städten noch ein Restleben bleibt, auch wenn das anders sein wird als früher. Aber ganz verödende Innenstädte, wo die Geschäftswelt komplett rausgeht, das kann sicherlich kein erstrebenswertes Ziel sein. Das lachende Auge habe ich, weil IKEA das, glaube ich, auch erkannt hat und eben dann in die Innenstädte wieder zurück möchte, aus denen ja der schwedische Möbelkonzern seit Jahrzehnten im Grunde rausgeht. Also ich bin gespannt, wozu das führt, wenn IKEA eine prominente Fläche in der Nürnberger Innenstadt, und die werden sicherlich eher klotzen und nicht kleckern, künftig besetzt als Showroom, was auch immer das heißen mag. Ja, mein Gott, dann wird es der Stadt gut tun, dem Stadtzentrum, und ich glaube, dann kann man auch verschmerzen, wenn es am Stadtrand, Regensburger Straße ist ja am östlichen Stadtrand, eben anders, ruhiger zugeht und dort ein Versandzentrum mit vielleicht nur wenig Verkaufsfläche entsteht. Also ich bin sehr gespannt und würde mir das erstmal in aller Ruhe anschauen wollen. Bisher kenne ich nur diese Absichtserklärung von IKEA.
Ja, also das ist, denke ich, insgesamt sowieso eine spannende Entwicklung, die sich hier in den Innenstädten ergibt, zumindest von den Großstädten. Also bei den Kleinstädten, glaube ich, geht es wirklich, ich will nicht sagen ziemlich in den Bach runter, aber wenn du, woher soll die Frequenz kommen, das muss man ganz klar und offen auch ansprechen und sagen. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, wir haben ja in Winsheim 400.000 Besucher in der Therme, 200.000 Besucher im Fränkischen Freilichtmuseum, und trotzdem ist der Impuls für die Innenstadt, ich will nicht sagen gleich null, aber sehr, sehr gering. Wie soll es dann erst Städten gehen, die nicht mal solche Frequenzbringer am Rande ihrer Innenstädte haben? Aber für die Großstädte stellt sich doch das immer mehr so dar, dass Firmen, und zwar sind es halt dann leider wieder die Ketten und großen Firmen, dass die sagen, wir brauchen repräsentative Räume, wo wir unsere Ware ausstellen, aber wir sind uns durchaus bewusst, dass die Bestellung übers Internet läuft, also online geschieht. Also nehmen wir mal Adidas, Puma mit ihren Flagstores, die in allen großen Städten der Welt vertreten sind, aber nicht deshalb, also ich bin mir sicher, kein einziger dieser Läden rentiert sich im Sinne dessen, was abends in der Kasse ist und die Mietpreise, die dort bestehen, sondern es rentiert sich deshalb, weil die dort gesehen werden wollen und die Menschen dann zu Hause sagen, boah, jetzt kriege ich auch noch 30% oder 20% auf diesen Artikel, und dann klicke ich dann drauf und bestelle mir dieses Teil.
Ja, aber die Frage ist, ist das wirklich so schlimm? Ich nehme mal das Thema Möbelkauf. Ich kann mich wirklich noch erinnern, als meine Eltern, lang ist her, vor 40 Jahren, irgendwie zum Möbelkaufen damals in die Innenstadt nach Nürnberg gingen. Man konnte mit dem Auto noch reinfahren, aber es war trotzdem insgesamt ein eher beschwerlicher Einkauf, bis man das Teilchen, es gab ja noch keine IKEA-Baukästen, irgendwie aufs kleine Auto, wir hatten ein Renault, ein R4, also das war nicht so richtig groß, bis man das Teilchen nach Hause brachte. Und klar, wenn ich heute in die Stadt gehe und in den IKEA-Showroom hineingehe, kann ich mich da vielleicht entscheiden, für eine Matratze, für ein Bett, für eine neue Küche, für was auch immer. Aber ich bin ja im Grunde froh als Kunde, wenn ich es dann eben nicht aus dem Laden rausschleppen muss und dann wegen mir online oder vor Ort bestelle. Also die große Dramatik darin kann ich nicht erkennen. Mir ist wichtig, dass die Innenstädte weiterhin Orte bleiben, an denen die Menschen sich treffen und begegnen und an denen ich beispielsweise dann, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, einerseits zu IKEA reingehe, weil meine Frau den Laden sehen möchte, und ich danach mit ihr zu Adidas gehe, weil ich mich da für ein neues Paar Laufschuhe interessiere. Also das finde ich ja sehr charmant. Was ich dann abends tue und wo ich das bestelle, ist da eine andere Frage, und die schadet ja auch den Konzernen nicht. Man muss ja immer sagen, dass der Einzelhandel klassisch immer noch teilweise es halt verschlafen hat, ähnlich komfortable Bestellsysteme zu kreieren, wie es die Großen gemacht haben. Also wenn für mich ein Einzelhändler in der Innenstadt genauso leicht online erreichbar ist, dann bestelle ich natürlich lieber bei dem. Momentan ist es so, dass die Großen eben die besseren und komfortableren Zugänge bieten im Netz.
Ja, ich denke so, Amazon One-Click-Buy macht's
vor. Genau.
Es ist so trivial, es ist so simpel, es versteht jeder und es ist so einfach und
da wünsche ich mir halt einen Verbund der Nürnberger Einzelhändler, vielleicht auch der Einzelhändler in bayerischen Städten, ich weiß es nicht, die einfach ein genauso einfaches Bezahlsystem kreieren und ich wäre der Erste, der dann dort einkaufen würde. Ich möchte es genauso komfortabel haben wie bei Amazon, aber das ist ja unser Dilemma als Verlagshaus auch. Wir schauen auch, wie schaffen wir es, Bezahlangebote im Netz auf den Markt zu bringen, und eines der Themen, du weißt es genauso gut wie ich, was uns beschäftigt, ist die Frage, wie komfortabel kann man unsere Kunden künftig bezahlen lassen. Wir sind da auch noch auf der Suche nach dem idealen System.
Absolut richtig. Also wir brauchen mit den Fingern, in dem Fall kann man wirklich sagen, mit einem Finger zeigen wir auf die anderen und vier Finger zeigen gleichzeitig genau auf uns selbst zurück. Ja. Die Antwort haben wir nach wie vor noch nicht so recht gefunden, aber wir probieren ja, wie gesagt, vielleicht in der nahen Zukunft das ein oder andere aus. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig, weil genau zumindest für den Medienmarkt gibt es ja noch keine Allround-Lösung. Und es gibt auch niemanden, der uns im Moment so, sag ich mal, die Fahne vorantragen würde, wo man sagt, der hat es so und so gemacht und es hat funktioniert. Also das ist im Einzelhandel, habe ich zumindest so ein paar Leuchttürme, wo ich sagen kann, die haben vorgemacht, wie können solche Systeme funktionieren. Das sehe ich in der Medienwelt noch nicht so. Ja, vielleicht Bezahlfernsehen, wo man ja lange Zeit in Deutschland geglaubt hat, das fasst nie Fuß. Jetzt hat sich das deutlich entwickelt. Streamingdienste, ein Riesenthema. Aber alles auch Dinge, die zum Teil auch ganz neue Firmen jetzt erstmal nach vorne gespült haben. Ich mache jetzt so einen ganz gewagten Übergang. Ne?
Der harte Schnitt.
Vom Wetter zur Heimat und jetzt komme ich von den Innenstädten und den Bezahlen zum... Eigentlich hätten wir ja auch vermuten müssen, dass die Stadien in Zukunft komplett leer sind, weil ja immer mehr Fußball im Fernsehen gezeigt wurde. Dann kam eben Bezahlfernsehen noch dazu. Also wer heute Sky hat, kann jedes Fußballspiel anschauen. Und trotzdem gehen die Menschen noch in Fußballstadien. Woran liegt das?
Ganz einfach, weil das Erlebnis vor dem Fernseher, also sozusagen hinter dem Bildschirm, ein ganz anderes ist als im Stadion. Ich selbst gehe ab und zu ins Fußballstadion und dort bekomme ich für meinen Eintrittspreis, keine Frage, ich muss dafür bezahlen, bekomme ich Emotionen serviert, indem meine Nachbarn, die da sitzen, aufspringen, schreien, pfeifen, sich freuen, sich um den Arm fallen. Ich mich ebenfalls genauso freue, wenn in meinem Fall der Club ein Tor schießt. Vor dem Fernseher tue ich das vielleicht auch, aber es ist eine andere Art. Und wenn ich aus dem Stadion heimkomme, ich sage es ungern, habe ich zum Leidwesen meiner Frau eine etwas angeschlagene Stimme, weil ich mich da auch aufregen kann, ja sogar aufregen muss, was daran liegt, dass ich eben ein Fan des ersten FC Nürnberg, einem daueraufregenden Verein sozusagen bin. Aber das ist das Schöne am Fan-Dasein, vor Ort was erleben, ein Erlebnis haben. Ich war kürzlich beim Handball in der Arena Nürnberger Versicherung. Auch da muss ich sagen, wow, cool, ein Handballspiel am Fernsehen interessiert mich nicht die Bohne, aber live vor Ort war ein tolles Erlebnis.
Okay, und das ist jetzt wiederum fast der perfekte Übergang, nämlich du hattest am Sonntag die Gelegenheit, mit unserem Sportchef Hans Böller mit zumindest zwei Heroen der Meistermannschaft von 1968 eine Diskussion zu führen im Festzelt Haxen-Liebermann. Haben die auch was erzählt über Emotionen damals? Weil das war ja wirklich nochmal eine ganz andere Situation. Keine hochbezahlten Fußballprofis, sondern Menschen, die mit ihrem Verein extrem eng verbunden waren, die was erreicht haben, was zu dem Zeitpunkt auch nicht unbedingt jemand glauben konnte oder wollte. Und die von dieser Stadt gefeiert wurden.
Absolut. Und ich fand es sehr beeindruckend, weil ich glaube, die Verbindung zwischen Fans, den Begriff gab es damals übrigens noch gar nicht, und den Fußballern war eine ganz andere. Es lagen keine Welten dazwischen. Heute sind es zum Beispiel finanzielle Welten. In der Regel trennen den Fan Millionenbeträge aufs Jahr bezogen von seinem Profikicker, dem er sozusagen zujubelt. Das war damals anders. Die waren nicht allzu weit entfernt. wenngleich die auch schon Fußballprofis waren, so ist es nicht. Also das ist, die haben vom Fußball gelebt. Aber die Beschreibung von Horst Leupold, das war einer von den beiden, der andere war Franz Brunks, aus der Meisterelf 68, die hat mich wirklich gepackt. Er hat erzählt, wie es eben dann mit Cabrios in die Nürnberger Innenstadt zum Hauptmarkt ging, dort eben dann gefeiert wurde. Dann gab es noch eine offenbar legendäre Feier auf der Kaiserburg. Also Stadt und Mannschaft waren eins. Das war, glaube ich, einer seiner Sätze. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Das wäre heute schon mal aus Sicherheitsgründen so gar nicht mehr möglich. Man würde so eine Mannschaft in gewisser Hinsicht abschirmen müssen, wahrscheinlich vor den Fans. Damals ging das noch. Und diese identitätsstiftende Wirkung von dem Titelgewinn, die finde ich sehr, sehr interessant. Das hat einer ganzen Region, einer ganzen Stadt gut getan und wenn man so will, jenseits von meinem Fantum, würde mich das sehr, sehr freuen, wenn diese Region mal wieder so ein Erlebnis feiern dürfte.
Da verhalten wir uns jetzt mal ganz neutral. Wir würden uns darüber freuen. Am letzten Wochenende wurde auch ein kleiner Schritt getan, um vielleicht im Mitte Mai dann doch auch dieser Region als Fußballverein wieder etwas Gutes tun
spätestens
zu können. Spätestens, weil du bist ja wiederum der Optimist. Also ich sag's mal so, dieses Spiel am Samstag war ja wieder zum Haare raufen eigentlich. Also ich war nicht dort, aber ich habe es in einer kleineren Gruppe von Leuten im Palazzo Prozzi bei einer Geburtstagsfeier miterlebt und nach diesem 0:1 pures Entsetzen.
Und dann kamen dann 8 großartige Minuten und stand 3:1.
Genau, also reichen dem Club jetzt immer 8 Minuten, um das zu erreichen, was du nämlich behauptest, nämlich eine vorzeitige Gratulation zum Aufstieg erfolgen.
Es sind jetzt noch 5 Spiele, die ausstehen. Meine These ist, 2 Siege könnten reichen. Es wären 6 Punkte, die kann man innerhalb der nächsten 2 Wochen sozusagen machen. Und dann wäre es der vorzeitige Aufstieg. Ich saß bei dieser Diskussion, wo es um die 68er-11 ging, direkt neben dem aktuellen Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, Andreas Bonnemann. Und ich glaube schon, dass die Bedeutung oder wie soll man sagen, die Chance, die diese Zweitligasaison in sich birgt, den Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg sehr, sehr bewusst ist. So leicht wird es, glaube ich, nicht mehr, aus dieser zweiten in die erste Liga hochzukommen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass hinter den Kulissen längst an einer schlagkräftigen Erstligamannschaft gebaut wird, wenn denn der Aufstieg gelingt. Eins ist auch klar, mit der Mannschaft, die der Club jetzt hat, braucht er in der ersten Liga nicht auflaufen, sondern er muss natürlich mindestens die Hälfte der Positionen, vielleicht sogar noch mehr, ersetzen. Aber ich gehe gelassen in die nächsten Spiele. Und wenn es nur 8 Minuten sind, die reichen, dann soll mir das auch recht sein.
Ein fast perfektes Schlusswort. Ich verabschiede mich jetzt schon mal in ein hoffentlich sonniges Wochenende. Ich fahre nämlich jetzt nach Wien, werde aber weder Rapid noch Austria Wien mir anschauen. Ja, aber ich werde auch am Sonntag, wie heißt es immer so schön, an den Geräten sitzen und zuhören, was der ruhmreiche 1. FC Nürnberg in Ingolstadt fabriziert. In diesem Sinne, wir hoffen auf 6 Punkte und wir hoffen auf eine weiterhin unverbrauchte oder eine möglichst liebenswerte Heimat. Sonst noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, ich freue mich mit dir nächste Woche, weil du in Wien ja bist, über den dort legendär günstigen Nahverkehr diskutieren zu können und bin gespannt, welche Eindrücke du mitbringst. Ich überlege, wo es mich am Wochenende hinzieht. Ich glaube, ich komme allenfalls bis nach Neumarkt, also nicht wirklich so weit weg wie du, aber ich freue mich auf die kommende Woche.
Heimat erkunden.
Genau.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.